Ich kenne auch keine Thriller-Autorin oder Spannungsautor, der kein Weichei ist, der sich nicht alleine im Dunkeln Angst machen kann, der nicht irgendwo liegt und weiß, er ist alleine und sich dann vorstellt, aber wie wäre es, wenn jetzt irgendwie im Dunkeln neben einem im Hotelzimmer jemand liegt und hustet, obwohl man eigentlich weiß, man ist alleine in diesem Hotelzimmer. Ja. Ne? Und dann sitzt man kerzengerade im Bett und du musst das fühlen, zumindest so im Kern fühlen. Wenn du es nicht fühlst, dann kannst du auch nicht drüber schreiben.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.
Wenn der Bus durch die dunklen Straßen Berlins rollt, die Lichter flackern und ein Schatten über die Scheibe huscht, dann beginnt für viele von uns das Kopfkino. Genau da, wo andere lieber weggucken, fängt für meinen heutigen Gast der Spaß erst richtig an. Er ist der Meister des Psychothrillers und er weiß, wie man unsere Nerven reizt und warum wir das sogar genießen. Besonders wir Frauen, und jetzt wird's spannend, lieben seine Bücher, seine Gruselgeschichten und tauchen unheimlich gerne ein in diese Geschichten, die wirklich Angst machen teilweise. Aber, und das ist jetzt spannend, auf sichere Distanz. Und dabei passiert in unserem Gehirn etwas wirklich Faszinierendes. Adrenalin und Dopamin werden gleichzeitig ausgeschüttet. Und das macht uns, so sagt die Wissenschaft, glücklich. Und wir genießen die Angst regelrecht. Ich finde das super spannend. Also, wir sind heute hier im wunderschönen The Charles Hotel im Herzen Münchens. Und ich sage ganz herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, Star-Autor Sebastian Fitzek.
Vielen herzlichen Dank, Jennifer. Danke, danke, danke.
Sebastian, es ist ja schon krass, wenn man sich mal anschaut. Ne? Du bist der Krimi-König Deutschlands, das ist den Titel. Hast du jetzt 20 Millionen verkaufte Bücher, übersetzt auf 36 Sprachen, Verfilmungen für Amazon Prime, Leseshows in den größten Hallen Deutschlands, kurz der erfolgreichste deutschsprachige Schriftsteller unserer Zeit. So viel Zeit muss sein. Kannst du es manchmal selbst glauben?
Nein, also tatsächlich ist es so, dass ich immer noch so dieses Gefühl habe, was wahrscheinlich auch meine Protagonisten haben, dass sie manchmal nicht zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden können. Und manchmal denke ich mir auch schon, vielleicht ist es ja so, dass irgendwann geht jetzt die Tür auf und sagt so, ja, Fitzek, jetzt geht's mal wieder zurück, die Medikamente müssen noch eingestellt werden, sie denken, sie sitzen in einem Podcast, vielleicht kriegen sie nachher noch einen Hofgang. Das könnte schon sein, da denke ich schon manchmal drüber nach.
Ja, und ich habe mich gefragt, als ich das alles so mir auch angeschaut habe, ein bisschen recherchiert habe, dass wir Frauen da ja wirklich so total im Game sind. Da habe ich mich gefragt, okay, was ist mit uns eigentlich auch vielleicht anders? Ich dachte immer, wir stehen so auf Rosamunde Pilcher, Bridgerton, weißt du, so all diese Love Stories. Dabei finden wir die blutrünstigen Sachen richtig geil.
Das ist tatsächlich aber schon immer so gewesen. Zumindest immer, wenn ich sage, wann ich angefangen habe zu schreiben. Mein erstes Buch kam 2006 raus, die Therapie. Und da gab es ein Sprichwort, ein geflügeltes Wort im Verlag, nämlich, es hieß, je härter, desto Frau. Das bezog sich sowohl auf explizite Gewaltszenen, aber auch auf explizite Sexszenen im Übrigen. Das merkt man jetzt auch. Es gibt ja diese neue Tendenz, Dark Romance, Spice heißt das mittlerweile. Und das sind schon so Ü18 Bücher, hauptsächlich von Frauen geschrieben, im Übrigen aber natürlich hauptsächlich von Frauen konsumiert. Und wenn wir da noch einen kleineren Exkurs machen, bei 50 Shades of Grey beispielsweise, haben ja alle gedacht, okay, das interessiert jetzt irgendwie alte Säcke, die das dann lesen. So. Und dann in den U-Bahnen oder so hat man aber eher die jungen Frauen mit dem Band gesehen. Und das gilt eben auch für Thriller und für True Crime sogar noch mehr. Also dieser True Crime Konsum jetzt auch bei Amazon Prime beispielsweise, sowas ist irre. Das sind so 90% Frauen, die sowas dann sehen.
Aber was ich zum Beispiel auch spannend finde, international gesehen, weil du gerade 50 Shades of Grey sagst, ich habe damals die Deutschland-Exklusiv-Interviews geführt fürs Fernsehen. Bin nach New York gereist, als die Premiere war. Toll. Und durfte mir mit einem Bildkollegen den Kinofilm anschauen. Ja. Also wir waren die zwei einzigen Deutschen. Und es war spannend, weil in Amerika war es auf einmal, als dann diese Szenen kamen, alle und die sind fast durchgedreht. Das war wirklich so, oh mein Gott. Und wir saßen da und dachten so, das ist irgendwie so. Also ich habe immer gesagt, das ist Rosamunde Pilcher mit Peitsche so ein bisschen. Ja, genau, aber ich fand es jetzt nicht.
Ist ja auch nicht so extrem.
Und es hat aber auch so ein bisschen diese Romance. Und das ist also es ist nicht so wirklich schlimm. Ne? Und es ist, glaube ich, das in den Krimis. Ich bin ja safe at home.
Man ist safe at home. Also es gibt wahnsinnig viele Erklärungsansätze, warum das gerade Frauen interessiert. Zunächst einmal, das, was ich herausgefunden habe, durch wahnsinnig viele E-Mails, die ich bekommen habe und durch eine Untersuchung, die mir Moritz Bleibtreu mal erzählt hat. Ja, habe ich von ihm erfahren, liebe Grüße, Moritz. 100 Frauen und 100 Männern wurde dasselbe Buch gegeben.
Ja.
Und die Frauen und die Männer wurden danach getrennt befragt, wie sieht denn die Hauptperson aus? Und wenn die beschrieben war als, weiß ich was, 1,90 Meter groß und sportlich und schlank, athletisch, dann braune Haare, dann haben die Männer eben gesagt, nee, war 1,90 Meter groß, Sport, schlank, athletisch und hat braune Haare. Wenn die Frauen befragt worden sind, dann waren die groß, klein, dick, dünn, korpulent, braunhaarig, blond, egal was. Aha. Das ging völlig die Reihe. Jede Frau hat sich ihr eigenes Bild gemacht. Und das war so eine lose Regieanweisung des Autors oder der Autorin. Das, glaube ich, ist das Stichwort, sich sein eigenes Bild machen, die Fantasie von im Schnitt. Wir sind nicht alle über einen Kamm zu scheren, das weiß ja jeder. Aber wenn man so die Statistik bemüht, dann glaube ich, dass die Mehrheit der Frauen sich das eigene Bild machen wollen und eine ganz andere Fantasie haben, eine viel größere Vorstellungskraft und deswegen auch in der Lage sind, beispielsweise krasse Bilder abzumildern oder schwache Bilder, sich selber dort reinzufühlen, während Männer das häufig im Schnitt wiederum 1:1 nehmen und auch gar nicht so unzufrieden sind, wenn es die Verfilmung gibt, weil sie dann halt diese Bilder sehen können und sagen, ach, so sollte das aussehen. Also Männer sind dann einen Tick schlichter, deswegen wird auch, das geht nicht nur bei Thrillern so, es ist generell beim Buch, die Frauen lesen einfach mehr. Das ist ein Erklärungsmuster.
Ja, super spannend, ja. Mein Mann hat ja, als wir uns kennengelernt haben, auch kurz mal gedacht, ob mit mir was nicht stimmt. Da war so The Walking Dead.
Ah, ja, so on vogue.
Und er ist wirklich eingeschlafen und ich habe das durchgesucht. Ja. Und habe aber auch selber kurz gedacht, sag mal, Jenny,
was stimmt nicht?
Sure. Ich fand es irgendwie mega, ja.
Ja, da muss man aber auch nochmal. Ich war in Wien mal bei einer Lesung und oder habe eine Lesung gehalten und da gab es auch diese Standardfrage, sag mal, was hast denn du eigentlich an der Klatsche, dass du sowas schreibst? Meine Standardantwort ist ja immer, von irgendwas stimmt mit dir nicht, du zahlst sogar Geld dafür, dass du das lesen darfst. Und da ist eine Psychologin aufgestanden und die hat einen zweiten Erklärungsansatz gefunden, den ich immer sehr gerne zitiere. Und du hast doch schon Rosamunde Pilcher gesagt. Und zwar ist das so, dass wir brauchen ein Ventil. Wir stauen wahnsinnig viele Ängste auf Wut und Aggressionen auf. Aber auch wenn wir eine Schlagzeile in der Zeitung lesen beispielsweise und wir kommen damit nicht klar, wir fragen uns, warum ist dieses Verbrechen begangen worden? Was ist die Motivation dahinter? Wir kriegen keine Antworten. Dann machen wir es uns zu Hause gemütlich in einem angstfreien Ambiente und stellen uns unseren Sorgen, unseren Ängsten, auch unserer Todesangst und lernen eventuell auch etwas über die Motivation oder über Konfliktbewältigung. Und am Ende dieser Achterbahnfahrt, du hast es schon gesagt, werden Endorphine ausgestößt. Es geht uns irgendwie besser. Wir brauchen so ein Ventil. Und die Psychologin, die da aufgestanden ist, meinte, sie muss uns alle in Schutz nehmen, die das lesen, die das schreiben. Viel mehr müssten wir die Leute in den Augenschein nehmen, die kein Ventil haben. Also alle Rosamunde Pilcher-Leser, das sind die Bösen, weil die implodieren oder explodieren irgendwann, weil sie alles in sich reinstauen. Ja, das heißt aber, ein Ventil braucht man. Das ist ähnlich wie in meiner Achterbahnfahrt. Man fragt ja auch nicht die Leute, die im Rummel anstehen, sag mal, bist du bekloppt? Willst du rausgeschleudert werden? Nein, natürlich will ich nicht rausgeschleudert werden, aber ich möchte diese Nahtoderfahrung haben, die dann, wenn ich das überwunden habe, dann trotzdem mein archaisches Gehirn sagt, okay, Endorphine kicken rein und es geht mir gut.
Das ist super spannend. Guck mal, jetzt können wir das nochmal vom ganz anderen Blickwinkel auch sehen. Ja. Was ich ja spannend fand, als ich das letzte Mal auf der Buchmesse war, da tingelst du dann halt so durch und siehst überall die Hallen und die Neuerscheinungen. Und auf einmal kommt da so eine überdimensionale Halle und es ist einfach nur noch Sebastian Fitzek. Also es ist kein Verlag mehr, oder es ist einfach nur noch Sebastian Fitzek und eine Schlange, die läuft einmal um die Buchmesse durch verschiedene Hallen gefühlt wieder vorne rein und dann ist man irgendwann nach 7,5 Stunden bei dir. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn man natürlich schaut, eine große Prozentzahl an Frauen, hast du auch so richtige Groupies? Nee. Also du bist ja so schon so auch so ein Rockstar.
Aber tatsächlich, also es gab jetzt noch keine BHs oder ähnliches, die auf die Bühne geflogen sind.
Das wäre auch mal schön, oder?
Nein, also weiß ich wahrscheinlich, da fehlt dann doch noch was zum Rockstar. Ich bin aber nicht böse drum. Und weil du die Schlangen angesprochen hast, das hat mir früher in meiner Seele leid getan, dass die so lange teilweise auch draußen stehen muss. Die haben immer überlegt, was kann man machen?
Draußen los,
das ist mittlerweile ja nicht nur bei mir so, sondern es ist bei vielen Autoren und Autoren, das finde ich auch ganz gut, dass die Messen immer mehr genutzt werden, dass Leserinnen und Leser mit den Schreibenden eben in Kontakt treten. Dann habe ich aber eine Sache gelernt, dass diese Schlange tatsächlich sogar von einigen, und zwar gar nicht von so wenigen, gemocht wird. Mittlerweile vergeben wir bei der Frankfurter Buchmesse werden Tickets vergeben. Das heißt, du weißt, du hast einen Slot. Und da kannst du hinkommen, kriegst du eine Unterschrift. Dann kannst du die ganze andere Zeit, kannst du dir die Messe angucken. Und dann kam eine und die war schon um 9 Uhr da und sagte, der Slot ist doch um 12, stehst du da schon? Und so, ja, ich mag das, ich trete hier mit Leuten in Kontakt, wir bilden WhatsApp-Gruppen und sowas. Und sage ich, okay. Und dann tatsächlich war es vor 2 Jahren in Frankfurt, Da kam ein Pärchen, die wollten gar nichts signiert haben, die gaben mir eine Einladung für eine Hochzeit. Und ich sage, wie komme ich zu der Ehre? Ja, na, das Jahr davor standen wir zufällig in der Schlange. Und zwar hintereinander, wir kannten uns nicht. Wir haben uns kennengelernt.
Nein.
Und über die Bücher haben wir uns verliebt. Also, dass wir Bücher mögen, nicht nur meinen, sondern generell Bücher. Und jetzt wollen wir heiraten. Und da es deine Schlange war, wollen wir dich einladen.
Und das ist aber eine sehr süße Geschichte.
Total, das ist so, das ist Rosamunde Pilcher, ist kitschig. Eigentlich könnte man sich gar nicht so ausdenken. Oder wenn man schreiben würde, wäre es vielleicht so kitschig. Aber es ist real passiert.
Ich habe ja letztes Mal leider, muss ich ja sagen, deine tolle Show. Ja, du bist ja auch auf Tour mit deinem Leseprogramm. Und da muss man ja sagen, das ist ja nicht eine klassische Lesung. Das ist ja richtig, ne? Da mit Interaktion und wirklich, mein Mann war ja da, der Felix. Ja. Und der hat wirklich gesagt, oh Jenny, du hast was verpasst. Ja, und ich war auch wirklich traurig. Wie gestaltet ihr dieses Programm? Also bist du da auch kreativer Kopf? Was passiert da?
Ja, also es ist schon so, dass ich mir schon immer überlegt habe, auch damals, dass nur 5 Leute in Rostock gekommen sind und wir mit mehr Leuten angereist sind, um so eine kleine Show in der Buchhandlung zu machen, nämlich wie so eine Geiselnahme ablaufen könnte. Damals Schauspieler.
Ja,
also wir haben SEK-Team als Schauspieler mit dabei gehabt. Es waren immer nur 5 Leute im Publikum und kein Witz, 3 haben in der Buchhandlung gearbeitet. Aber schon damals habe ich gedacht, eine Lesung meinen die wahrscheinlich nicht ernst, wenn die mich dazu einladen, weil sonst würden sie einen Hörbuchsprecher einladen. Ja. Die wollen wahrscheinlich so ein bisschen mehr und Entertainment. Außerdem zahlen die auch Eintritt. Da muss es mehr als eine Werbung fürs Buch sein.
Ja.
Und so hat sich das dann entwickelt. Irgendwann habe ich mir überlegt, Mensch, aber eigentlich wäre doch schön, wenn es Musik gäbe. Was gibt es zu Filmen, Soundtrack? Und während ich lese, dass vielleicht eine Band live Musik aufführt, hat so einen Konzertcharakter bekommen und ist dann immer größer geworden. Und aktuell arbeiten wir, ist also so ein großes Team, an der 20 Jahre Jubiläumsshow, bist du natürlich sehr, sehr herzlich eingeladen.
Da schaffe ich es auf jeden Fall.
7. oder 8. August, also in 2 Mal in der Waldbühne in Berlin. Das ist die erste Open-Air-Veranstaltung, die ich habe, 20 Jahre Fitzek. Und das wird so ein Family-and-Friends-Event, auch interaktiv, wie du sagst, auch mit Musik wieder. Und da sind wir gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir das am besten umsetzen können.
Und du hast da auch so einen spannenden Test gemacht, hat mein Mann mir erzählt. Und den muss ich dich jetzt nochmal hier erfragen, weil das ist ja immer so, Männer merken sich irgendwie die Hälfte.
Ja.
Also wenn der Finger länger ist als der,
genau,
hat er gesagt, Jenny, dann das hast du Potenzial zum Serienkiller.
Das ist der D2-D4-Test. Die Uni Basel hat den durchgeführt und tatsächlich muss man sich seinen Zeigefinger ansehen und seinen Ringfinger ansehen. Und das Größenverhältnis. Und wenn der Ringfinger, den hast du natürlich abgenommen, dein Ehering. Jetzt haben wir dich entlarvt.
So,
also der Zeigefinger, guck mal, dein Zeigefinger ist länger als der Ringfinger.
Welcher muss jetzt länger sein?
Naja, wenn der Ringfinger deutlich länger ist, und das sind bei dir beide gleich lang in etwa, ne?
Dann hätte ich Potenzial.
Dann hättest du Potenzial zu einer Psychopathin.
Und was ist bei dir?
Ja, leider ist mein Ringfinger deutlich länger. Nun, aber tatsächlich, also es heißt, dass man zu viel Testosteron in der Schwangerschaft hatte. Und das ist ein Indiz dafür, tatsächlich, dieses D2-D4, kann man gut, gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag darüber. Nun ist aber nicht jeder Psychopath, das ist auch so eine gängige Vorstellung, jeder Psychopath wird automatisch straffällig, stimmt gar nicht. Es gibt auch genügend in Vorstandsetagen Leuten, wo man sagt, okay, der hat zwar einen Pfeil im Kopf oder sie, aber dafür hat sie andere Vorteile vielleicht. Und manchmal ein bisschen wenig Empathie schadet ja vielleicht auch nicht, wenn man seine Ziele durchsetzen will. Aber tatsächlich ist das so, dass man das verstärkt, dann aber auch bei Serientätern festgestellt
und
haben soll, laut Uni Basel.
Und ist der Schlüssel oder sag ich mal die Verbindung jetzt, weil du auch gerade sagtest, in manchen Führungsetagen, ist das dieses Machtgefühl dann? Also das, was es am Ende...
Ich glaube, das alles hat ja eine Kehrseite der Medaille. Wenn jemand wahnsinnig fokussiert ist, ich glaube, wir kennen alle irgendwelche Führungspersönlichkeiten, die wahnsinnig fokussiert sind, die aber sozial die totalen Ausfälle sind.
Ja.
Die sind natürlich in dem, was sie tun, relativ erfolgreich. Trotzdem sind es keine angenehmen Menschen, mit denen man vielleicht auch privat verkehren will. Und die dann beispielsweise auch kein Mitleid haben, dann, weiß ich, aus einer schwangere Frau kurz vor Weihnachten auf die Straße zu setzen, um es jetzt mal ein paar Klischees zu bedienen. Was vielleicht den Aktienkurs in Höhe treibt am Ende des Tages, aber eben
nicht das Karma.
Mhm. Die Karma-Punkte nicht sammeln. Trotzdem müssen die dann jetzt nicht auch noch anfangen, die Frauen dann zu Heiligabend auch noch zu erwürgen. Also das muss jetzt nicht sein.
Ah, ja.
Die müssen also nicht sofort Kriminelle werden, aber so einen Mangel an Empathie habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, nicht, weil sonst könnte ich keine Bücher schreiben. Das ist ja meine Beruhigung auch, dass alles das, was ich schreibe, jetzt nicht als Blaupause genommen werden kann von irgendeinem Kriminellen, weil Erstens nehme ich meistens Fälle, die es so oder so ähnlich schon gab und milder die sogar ab. Also könnte man eher in die Zeitung schauen, um sich inspirieren zu lassen. Und zweitens, wenn man keine Empathie hat, kannst du dich nicht in eine Person hineinverfühlen. Und wenn ich kein Mitleid mit der Hauptfigur habe, dann interessiert mich der Thriller sowieso nicht. Mhm. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass kriminelle Psychopathen sowas lesen würden, was ich schreibe.
Mhm. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist oder ob du auch so arbeitest, dass zum Beispiel in Hollywood für diese ganzen Horrorfilme, Thriller, Katastrophenfilme, ja, dass die Regisseure mit, ich nenne es mal so, auch so Katastrophenforschern zusammenarbeiten. Aha. Also, dass die so ein bisschen gucken in die Welt, was kann passieren, aus diversen Studien zusammengetragen. Mhm. Ja, also kann es irgendwann wirklich so ein Armageddon geben, ja, gibt es irgendwelche Erdrutsche, ja, oder gibt es irgendwelche terroristischen Verbindungen, die in nächster Zeit irgendwie eskalieren könnten. Also, und dass die da ihre Geschichten aufbauen, weil ich glaube, das kennst du oder auch ihr, wenn ihr so Filme seht, oft, dass ihr denkt, ah ja, krass, irgendwie jetzt so rückblickend. Ja, stimmt, das ist ja alles irgendwie eingetreten. Ja. Damals war es noch so Zukunftsmusik, jetzt ist es irgendwie da. Ist das etwas, was in so Filme oder Bücher mit reinspielt?
Also die Realität spielt auf jeden Fall mit rein. Bei einem psychologischen Thriller, so wie ich sie schreibe, geht es eher auf die emotionale, auf die psychologische Komponente. Und die Was-wäre-wenn-Situationen sind eher so ganz klassische Situationen. Du kriegst ein Paket, du kennst nicht den Nachbarn, hast noch nie was von gehört, der Name, der draufsteht, sagt dir nichts und du kriegst Angst, weil du hast Angst, das ist ein böses Paket. So, das sind so die Ausgangsimpulse, die sind eher bei mir so. Was ich aber gehört habe, ist, dass, und das soll keine urbane Legende sein, zumindest noch früher ins Weiße Haus die Präsidenten sich immer wieder Schriftsteller, Drehbuchautorinnen und Autoren eingeladen haben und gesagt haben, okay, jetzt denkt doch mal bitte so verrückt, wie es nur irgendwie geht. Angenommen, ihr würdet jetzt die USA überfallen, Terroranschläge machen wollen, einen Krieg anzetteln wollen. Wie würdet ihr vorgehen auf eine Art und Weise, die es noch nicht gegeben hat? Und dann sollen so Tom Clancy und wie sie alle hießen da gewesen sein und gehirnt haben, um dann eben mögliche Worst-Case-Szenarien zu entwickeln, gegen die man sich dann wieder wappnen kann. Was wiederum, das wäre etwas für mich, wo ich sage, da könnte eine Geschichte drin stecken, dass da so eine Gruppe von Leuten eingeladen ist. Bloß, da muss man eben wieder sagen, ist was anderes, als wenn ihr ins Bundeskanzleramt eingeladen werden, ist das schon nicht mehr ganz so sexy. Warum auch immer, was ist in Deutschland, als wenn ihr ins Weiße Haus eingeladen werden. Und zwar egal, wer da sitzt.
Ja, absolut. Ja, es hat einfach immer was Faszinierendes. Ja, es
ist Hollywood Entertainment. Hollywood ist einfach oder Washington Hollywood. Entertainment in dem Fall.
Ja. Und sag mal, wie gehst du vor bei deinen Geschichten? Also, da fragt man sich ja schon, die sind ja schon auch teilweise wirklich so, man denkt, wow, das ist schon gruselig. Also, fällt dir das einfach ein? Hast du irgendwie Kriminalfälle, die du dir anschaust aus der Vergangenheit, wie du sagst, irgendwie abgenässt oder die es schon mal irgendwie halbwegs gegeben hat? Träumst du sowas? Ja, also wo kommt es her?
Nein, träumen zum Glück nicht. Ist ja eher so, dass ich hoffe, dass die anderen, die das dann lesen, nicht so geträumen. und dass ich kann dann ganz entspannt schlafen, solange es die Kinder zulassen. Ja. Allerdings ist das so, dass ich häufig durch Gespräche auch inspiriert werde oder so einen etwas anderen Blickwinkel auf bestimmte Dinge habe. Das beispielsweise ein guter Freund von mir, Christian Meyer, der hat eine Sicherheitsfirma und Christian sagt zu mir, du pass mal auf, ich habe einen ganz seltsamen Fall, da hat mich eine Frau angerufen und die hatte einen Einkaufszettel geschrieben, die wollte einkaufen, die hat die aber vergessen auf dem Küchentisch. Ist rausgegangen und sie lebt alleine. Dann kam sie zurück und wollte den Einkaufszettel nach der Arbeit abarbeiten, aber der war nicht mehr da. Dafür war alles, was auf diesem Einkaufszettel stand, feinsäuberlich im Kühlschrank einsortiert und erledigt. So, das ist sehr gruselig, obwohl es eigentlich, das ist in mehrfacher Hinsicht gruselig und das ist zwar die Kernzelle, die Inspiration für der Nachbar. Also du weißt nicht, wer quasi sich als Schutzengel für dich geriert und auch immer mehr reindrängt in dein Leben und dann auch anfängt, sich an denen abzuarbeiten, die dir mal was Böses getan haben, weil er deine Art Tagebuch von dir in die Finger gefunden hat. Also das geht dann halt immer weiter. Das war dann natürlich nicht mehr der reale Fall. Den kann man mit Kameras überführen. Das war halt ein Stalker, der hat sich in sie verliebt. Aber so ein Schutzengel-Stalker, das fand ich dann so außergewöhnlich, dass ich mich damit beschäftigt habe. Es kann aber auch passieren, dass ich einfach so wieder beim Doomscrolling durch Instagram bin und da habe ich letztens mich auf eine Anzeige gestoßen. Da stand zwei, eigentlich sogar hintereinander. Beide haben mich so zum Lachen gebracht. Wobei es, glaube ich, auch so ein Mann-Frau-Ding. Kriegst du auch immer Reels von deinem Mann geschickt?
Ja, ich krieg nur noch Mann-Frau-Dinger. Ja, also, lustig, was der Felix mir schickt und was ich ihm schicke.
Genau,
das
genau.
Das ist auch so two worlds.
Total, ja. Und meine Frau kommt mir so an, als ob sie einen Schlaganfall hat, wenn sie das sieht. Und ich denke, das ist doch lustig. Ist doch lustig.
Ne? Er hält es mir auch manchmal dreimal.
Ja, ja.
Und ich sage, es fängt doch immer wieder von, das ist doch lustig.
Nee.
Ich sag,
nein, ist lustig. Genau. Und ich habe ihr dann, aber das fand sie dann auch lustig, muss ich sagen. Nämlich, das war für 100 100 Euro die Stunde, gebe ich mich als euer Paartherapeut aus und sage, dass deine Frau immer Unrecht hat. In allen Punkten. Sag ich, okay, wunderbar, denn das ist doch geil.
Wo kriege ich den her?
Ja, genau. So, und dann kam Blind Date Anzeige, suche ein Blind Date, wir gehen zu einer Paartherapie. Und wir wetten, wie lange es dauert, bis die Therapeutin merkt, dass wir uns gar nicht kennen.
Okay, das ist krass.
Ja. Und dann sage ich, da steckt eine Geschichte drin. Nicht für einen Thriller, aber für eine Komödie.
Ja.
Ja. Und dann habe ich weitergedacht, wie wäre das einer, weiß ich, so ein Einbrecher bricht ein, ist vielleicht sogar einer falschen, wollte einen Tresor aufstemmen, ist jetzt in einer Paartherapiepraxis, die gerade krank ist und abgeschlossen hat. Und der und dann kommt ein Pärchen rein und muss therapiert werden. Und dieser Einbrecher, der gar keine Ahnung hat von irgendwas und der so seine Ehe sowieso komplett zerrüttet, deswegen bricht er da ein, der muss sie jetzt therapieren. So. Das könnte die Ausgangssituation für eine Komödie sein, dann beispielsweise. Und das kommt dann irgendwann, wenn man etwas nimmt und nicht eins zu eins kopiert, sondern sich, ach ja, stimmt, Party, das ist schon, da könnte irgendetwas, da könnte so ein Verwechslungsspiel mit drin vorkommen.
Das heißt, es rattert dann in dir. Also du siehst,
manchmal,
hast so einen Impuls
ja,
und dann rattert.
Ja.
Hast du das schon immer gehabt oder kommt das vielleicht aus der Kindheit? Also warst du schon immer so ein kreativer Geist und auch in so Geschichten und Fantasien drin?
Na, eher passiv. Tatsächlich das erste Buch, was so die Welt der Fantasie für mich eröffnet hat, war Unendliche Geschichte von Michael Ende. Habe ich geliebt und da habe ich wahnsinnig viel gelesen, konnte mich da auch immer gut reinversetzen. Habe bei Filmen immer gedacht, boah, wie können so großartigen Meisterwerke überhaupt entstehen? Wie geht das? Habe schon immer mal wieder darüber gedacht, ob ich auch so eine Was-wäre-wenn-Frage eben, was wäre, wenn halt jemand einbricht in so einer Paartherapie, bla bla bla. Aber dann, glaube ich, hat mich wirklich das Radio sehr geformt. Ich bin, war dann relativ früh Volontär in Berlin beim Radio und da waren wir dann gezwungen, quasi aus den Zeitungen Geschichten zu finden, die Geschichten weiterzuerzählen, die Hörer zu unterhalten, sei es durch einen Witz, sei es durch eine Nachrichtenreportage und da die Geschichte hinter der Geschichte zu suchen. Das habe ich durchs Radio gelernt.
Mhm. Und du hast ja auch Kinder, du bist ja Papa. Liest du denen abends vor? Oder liest du denen auch Gruselgeschichten vor?
Ja, ich lese denen sehr gerne vor, aber kommen nicht nur zeitlich, schaffe ich sogar ganz gut, muss ich sagen.
Ja.
Aber die wissen ja dummerweise, dass ich mir Geschichten ausdenke.
Also.
Und sagen, ja, Papa, denk dir mal eine aus. So. Und ich sage, dann sage ich, ey, dafür brauche ich Zeit. Alles klar. So 20 Sekunden später. So, du hattest Zeit.
Haben die auch so einen Timer? Das fängt ja jetzt immer an, ne? Wenn die so Timer kriegen und die Zeit selber bestimmen können.
Das ist ja so eine Sanduhr.
Weil wenn du sagst, so 10 Minuten, da können die eigentlich nichts mit anfangen. Nee, aber wenn die selber natürlich dann irgendwann kapieren.
Das ist bei der Medienzeit, wenn ich sage, noch eine Folge oder sowas gucken, dann wird so eine Sanduhr umgestellt, damit sie dann selber das Gefühl haben, dass jetzt die Zeit auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgelaufen. Nee, eine Sanduhr haben sie mir noch nicht gestellt. Das ist ja... Die Größeren, die lesen ja selber Manga und die 15-Jährige, die ist in absolut so New Romance, Young Adult, alles was ein Farbschnitt hat in der Buchhandlung, da ist sie hinterher. Haben noch nie was von mir gelesen, ne? Obwohl David, der 14-Jährige, auf einmal sehe ich bei dem Stephen King, und zwar Shining auf dem Tisch. Ich sage, was bist du denn da? Sagt er, wir sollten uns ein Buch für eine Buchbesprechung aussuchen. Und sage, ja, bist du bekloppt, der hättest ja auch mein Buch nehmen können. Ich versteck die immer, und jetzt nimmst du dir Shining, das ist ja auch fast 800 Seiten. Ja, Therapie hat nur 300. Ja, da habe ich auch gemerkt, das ist ein bisschen zäh. Also tatsächlich, also man muss halt sagen, ich bin mit Stephen King aufgewachsen, aber wenn man jetzt gewohnt ist, so innerhalb die Informationen von 20 Sekunden zu bekommen, dann ist es wahrscheinlich für einen 14-Jährigen jetzt ein bisschen schwieriger, dabei Stephen King reinzukommen. Ich finde es ja schön, aber gelesen haben die von mir eben noch nichts, aber Geschichten denke ich mir aus. Und da bin ich beispielsweise mit einer Stephen King-Geschichte vollkommen ins Fettnäpfchen getreten.
Kam nicht gut an.
Nee, aber ich habe dann gedacht, okay, ich nehme eine Geschichte, wandle sie ab, die ich kenne. Mhm. Ich denke mir jetzt nichts aus. Ich nehme, Stephen King, geile Kurzgeschichte. Und das ist so mit Monstern im Schrank und so, dachte ich, ich habe sie auch ein bisschen abgemeldet. Und die ist auch wirklich super. Das ist eine Frau, geht zum Psychiater und sagt, ich habe so Angst vor so einem Monster mit roten Glutaugen, das ist ja bei mir im Schrank sitzt. Ich traue mich diesen Schrank immer nicht zu öffnen und dann sagt der Psychiater, oh, ist jetzt schon spät, da müssen wir mal so 2-3 Termine machen, gehen Sie mal zur Empfangsdame und dann lassen Sie sich da eintragen. Sie geht raus, aber es ist alles dunkel, die ist schon weg, also die hat schon einen Feierabend gemacht und dann geht sie wieder rein zum Psychiater, aber das in der Praxis ist auch alles leer, ist keiner mehr da.
Ich habe schon Gänsehaut.
Ja. Und dann hört sie es irgendwie rascheln in dem Schrank und dann macht sie den Schrank auf und dann sitzt der Psychiater mit diesen blutroten Augen und starrt sie an.
Oh Gott, Sebastian! Ja.
So, diese Geschichte habe ich erzählt, was zur Folge hatte, dass die Kinder zwei Wochen nur noch zusammen. Ich hatte absolutes Geschichtenerzählverbot.
Ich wollte gerade sagen, deine Frau hat sich wahnsinnig gefreut.
Richtig gefreut,
ne?
Richtig.
Guter Vibe zu Hause.
Ich dachte, Mensch, so ein Monster im Schrank, das ist doch niedlich. Aber ich habe dann auch gemerkt, nee, das war nicht die beste Idee, die ich je hatte. Und seitdem probiere ich immer lieber einen Lacher zu erzeugen. Und ja.
Ja, das kommt auf jeden Fall besser, als vielleicht lieber die Einhörner oder irgendwas mit rosa Wölkchen oder so, ist fürs Einschlafen wahrscheinlich.
Ja, das
besser.
Kommt auch, dass der Jungs und der Mädchenhumor auch noch ein bisschen anders ist. Ja. Das muss man auch sagen. Und also insofern nein, aber die Älteren lesen ja zum Glück jetzt selber und
wir sind ja lernfähig als Eltern.
Und es gibt also hauptsächlich der Fünfjährige, aber der will wirklich immer eine. Und wenn sie ihm gefallen hat, das ist ja noch das Schwierige.
Noch eine.
Ja, und
auch der Ton, ne? Komm, noch eine.
Noch eine, so genau.
Und nicht dann, diskutierbar.
Und eigentlich müsste die Geschichten erzählen, so langweilig sind. Damit er auch wirklich einschläft. Aber nee, dann danach ist er ja noch aufgewühlter und so. Und das ist, es ist schwierig.
Bei dem Einschlafprozess arbeiten wir noch sehr.
An dem Einschlafprozess, ja. Wobei wir, also da muss man sagen, es hängt ja auch sehr, sehr stark vom Kind ab. Und da haben wir wirklich Glück, dass die das so mitmachen. Ich kenne da ganz andere Geschichten von anderen Eltern.
Du, ist immer ein entspannter Abend. Ja. Und ein entspannter Morgen für den Kita. Das kennen alle Eltern.
Ja.
Sag mal, wie ist das bei euch im Freundeskreis? Ist das schon mal, wenn da so ein neues Buch rauskommt oder keine Ahnung, es wird verfilmt, die sehen das zum ersten Mal.
Ja.
Und dann sagen die, sag mal, so mit dem Sebastian, stimmt da? Also das ist ja schon komisch, was der sich. Ich meine, der sagt ja immer, alles ist okay, wenn die so untereinander reden, so, also
Doch, da gibt's.
Das kommt doch bestimmt mal, oder?
Schon. Das Lustige ist ja, dass auch, also man hat ja dann doch irgendwie ein anderes Image von mir, wenn man mich noch nie gesehen oder gesprochen hat. Mhm. Und ich habe meine Frau im Zug kennengelernt und sie hatte dato sehr viele von meinen Büchern gehört. Simon Jäger, kongenialer Hörbuchsprecher, hat ja alle eingesprochen. Also sie hatte von dem Autor ein Bild im Kopf, wo sie dachte, okay, das ist ein alter, verknöcherter Kauz, der im Keller eine Wand anstarrt und das Leben hasst. Das fand sie so uninteressant. Ja. Und dann haben wir uns über unsere Berufe, und wir sind jetzt Smalltalk, über Bücher, weil sie hatte ein Buch drin stecken in ihrer Handtasche. Und ich bin ja so ein Buchstalker. Ich wollte unbedingt wissen, was ist denn das für ein Buch? Weil ich will wissen, was die Leute lesen. Yeah. Ich wusste sofort von mir. Ist es nicht. Und das war Fun Fact: Generation beziehungsunfähig von Michael Nast.
Also da kann ich ansetzen.
So. Und dann hat sie gefragt: Was bist du beruflich? Habe ich Auto? Was schreibe? Kennt man dich und so? Und dann, und irgendwann habe ich gesagt: Ich bin Sebastian Fitzek. Da hat sie gedacht: Ich bin ein absoluter Hochstapler. Weil ich habe dir gar nicht diesem Bild entsprochen, ne? Also das kann nicht sein. Und dann fing sie an. Wie hieß denn aber die Hauptfigurin abgeschnitten?
Da wollte sie dich testen.
Ja, sag ich, Linda, so wie du, okay, das ist jetzt nicht so. Ja. Ach so, und der Hörbuchsprecher. Ah, mir ist der Name entfallen, ne? Weil irgendwann war es mir auch zu blöd. Ne? Da habe ich gesagt. Manche sagen ja, einigen Fotos hätte ich Ähnlichkeit mit Tim Raue. Also wir sind, und er ist auch schon mal angesprochen worden. Ich habe schon gedacht, na, okay, ich bin Tim Raue und lasst mich in Ruhe. Aber nee, es tatsächlich war es dann trotzdem offensichtlich noch so interessant, dass wir uns weiß mal. Ich glaube, sie wollte nur wissen, ob ich wirklich bin. Ja, und sie erinnert sich auch daran zurück, dass wenn sie dann Leute ansprechen und sagen, also was stimmt denn nicht mit dem oder wie kannst du es da aushalten? Und dann zitiert sie eben diese Psychologin, was ich als Antwort eingeimpft habe. Also das ist viel besser. Ich meine, stell dir mal vor, ich würde halt Rosamunde Pilcher Sachen schreiben und in meiner Freizeit dann Frauen häuten. Das ist vielleicht auch nicht so.
Also lieber so rum.
Ja, oder? Finde ich schon.
Auf jeden Fall so. Aber was ich spannend finde, das hast du erzählt, Halloween, das kennen wir ja gerade so die Kinder, also bei uns jetzt auch, die sind jetzt so 3 und 4. Die machen jetzt dieses Trick-or-Treat, begleitet in der Nachbarschaft natürlich, dann klingeln die und so. Aber du hast gesagt, bei euch klingelt keiner.
Das hat sich ein bisschen geändert in diesem Jahr, aber im Jahr davor.
Ach
vielleicht
so.
Kannst du auch gerne mal erzählen, aber im Jahr davor war das wirklich so, dass ich stand da und habe mich gefreut und dachte, da kommt jemand. Dann wurde da so ein kleiner Stäbke von seiner Mutter zurückgepfiffen. Der halt, nicht klingeln, da wohnt der Fitzek. So nach dem Motto, Mutter Psycho. Ja, und ich stand da mit meinem Pantoffel und der mit der Scream-Maske ist wieder abgezuckt. Dachte ich, dann lassen wir das mal lieber. Aber mein Image hat sich vielleicht irgendwie gewandelt mittlerweile.
Herrlich.
Oder hat Linda natürlich auch
hat ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet.
Ja. Und vielleicht wollen sie auch sich, sie wollen ja für gewisser sein, dass es ihr gut geht. Und dann klingeln sie da.
Und sie macht immer fröhlich die Tür auf.
Sie macht immer fröhlich die Tür auf. Wobei das ja auch, das ist ja auch so eine Sache, ne?
Ja.
Eine Freundin von mir, deren Sohn hat, die hat sehr, sehr viel Angst und trotzdem liest die ganze Zeit. Aber das ist ja auch so ein erstaunlich, ne?
Ja.
So wie Polizisten auch so am Tatort gucken oder sowas, wo man sich denken müsste, das habt ihr doch schon die ganze Woche über, ne? Aber gut, machen sie. Und da hat der Kleine, die hat so einen Panikschalter neben dem Bett, der ist direkt mit der Polizei verbunden. Okay. Weil sie, wenn sie mal, man ist häufig unterwegs, sie hat Angst und okay, so. Und der Kleine hat ihn gedrückt.
Ah.
Ja. So, das löst einen Aussatz aus, der hatte in Berlin so, kann man schon mal sagen, 1200 Euro kostet das, aber dann, die steht, das war tagsüber, die steht in der Küche, guckt raus aus dem Fenster und sieht so ein SEK-Kommando über die Zäune klettern, denkt, Alter, was ist denn hier los? Und dann steht sie halt in der Tür und sagt, ja, ach nee, das muss mein Sohn gewesen sein, alles gut hier, alles gut hier. Die haben gar nicht zugehört, sagen ja, haben einfach die Tür und sie weggedrückt und das gesamte Haus durchsucht, sehr vorbildlich, weil es kann natürlich sein, dass jemand mit einer Knarre am Kopf steht
und
sie sagt, ja, also es hat mein Sohn und die müssen dann alles durchsuchen. Zumindest war es in ihrem Fall so.
Das vergisst du aber auch nicht so schnell,
das vergesse ich auch nicht und das ist natürlich auch Recherche für mich.
Ja.
Zum Glück hat sie die 1200 Euro ausgegeben und mir das erzählt, was passiert, wenn man so einen Alarm auslöst. Häufig weiß man gar nicht, dass man recherchiert und deswegen sind auch so Gespräche, auch unseres, ist einfach, ich finde halt Gespräche so toll, auf neue Leute zu stoßen und in neue Welten einzutauchen und Geschichten zu erfahren. Ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, in jedem steckt irgendeine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden.
Ja, absolut. Und weil du auch gerade nochmal auch mit den Kindern erzählt hattest, das finde ich ja auch super spannend, dass die ja auch alle so Halloween begeistert sind.
Total.
Ich finde das ja total, auch weil du gerade Scream Mask gesagt hast. Es ist ja so gruselig teilweise auch bei uns im Kindergarten, wo ich so denke, wie können die das denn, die finden das ja total, die feiern das ja hart ab.
Ja, ja.
Das ist aber auch schon ist, sowas, ne? Ist auch
also,
ein Phänomen.
Das ist auch ein Phänomen. Man muss man natürlich, glaube ich, Abstriche machen. Ich glaube, Erwachsene verarbeiten andere Sorgen, Ängste und Nöte als jetzt Kinder. Aber Kinder setzen sich natürlich auch schon zu einem gewissen Zeitpunkt mit dem Tod auseinander. Beispielsweise mussten wir erklären, warum es jetzt nur noch eine Oma gibt und die anderen Elternteile schon verstorben sind. Was wirklich ganz süß dazu geführt hat, dass wir dann eben gesagt haben, ja, sind jetzt im Himmel und gucken zu. Und dann, klar, ich erzähle halt immer gerne Geschichten. Da hat es halt wahnsinnig geregnet. Da habe ich gesagt, naja, und Oma hat halt gerne geduscht. Jetzt duscht er schon viel zu lange. Und wann immer es jetzt regnet, sage ich, Oma, jetzt hör mal auf zu duschen. So. Aber die gehen damit schon natürlich um und wollen das wissen und stellen sich bestimmte Fragen. Aber man muss natürlich sie nicht mit den, die haben halt andere Ängste, Sorgen und Nöte, die sie verarbeiten und bearbeiten müssen. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass meine Kinder meine Bücher nicht lesen, weil da geht es um die Sorgen von Eltern, ihre Kinder zu verlieren. Das ist natürlich eine ganz andere Sorge. Ja. Als die Frage, wo ist jetzt Oma, wo ist Oma, Opa eigentlich? Oder was ist auch mit dem Haustier, wenn es verstirbt? Was ja auch wahnsinnig tragisch ist, nicht nur für Kinder, sondern für alle, die dieses Haustier so als Familienmitglied geschätzt haben. Und deswegen glaube ich, dass da Kinder auch sich mit Spaß dem nähern können. Und da kann ich auch nur Coco beispielsweise empfehlen, diesen Pixar-Film, wo ich bis heute nicht weiß, wie der gepitcht worden ist. Also ich muss mir vorstellen, dass da bei Pixar irgendwie Leute saßen und sagen, wir machen so einen Animationsfilm, es geht über den Tod. Und alle sagen, yeah, für Kinder, super. Aber es ist wirklich gut. Es geht um diese Tage der Toten. Und das als Kinderfilm wunderbar, wunderschön verpackt. Und die Message, erst wenn jemand nicht mehr an dich denkt, bist du eigentlich erst gestorben. Solange lebst du aber noch weiter. Und das ist so wunderschön. Also diese existenziellen Fragen, glaube ich, die betreffen uns alle irgendwann, aber auf einem unterschiedlichen Level.
Ja. Bist du selbst grundsätzlich ein ängstlicher Mensch?
Ja. Natürlich, klar, muss man sein. Ich kenne auch keine Thriller-Autorin oder Spannungsautor, der kein Weichei ist, der sich nicht alleine im Dunkeln Angst machen kann, der nicht irgendwo liegt und weiß, er ist alleine und sich dann vorstellt, aber wie wäre es, wenn jetzt irgendwie im Dunkeln neben einem im Hotelzimmer jemand liegt und hustet, obwohl man eigentlich weiß, man ist alleine in diesem Hotelzimmer. Ja. Ne? Und dann sitzt man kerzengerade im Bett und andere verdrängen das und wir probieren das sogar zu aufzusaugen, um es dann zu Papier bringen zu können. Aber du musst das fühlen, zumindest so im Kern fühlen. Wenn du es nicht fühlst, dann kannst du auch nicht drüber schreiben.
Was ich ja spannend finde, du wolltest ja eigentlich, so habe ich es gelesen, Tierarzt werden. Schlagzeuger war auch dabei.
Das stimmt. Ja,
Rockstar, ein bisschen Rockstar bist du ja jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Dann hast du was ganz Verrücktes gemacht. Du hast Jura studiert, hast auch so Tierarzt und Schlagzeuger und warst dann Programmchef mehrerer Radiosender.
Ja.
Du hast eben gesagt Volontär, aber du bist ja dann wirklich...
Genau.
Also warst ja dann da auch the big boss. Und wie kam es dann irgendwann dazu, dass du gesagt hast, so, und jetzt schreibe ich mein erstes Buch?
Ja, das ist natürlich wirklich kein geradliniger Lebenslauf, aber wie ich jetzt rückblickend gelernt habe, ist das sogar wahnsinnig gut. Also als Autor ist man in erster Linie nicht Autor, sondern in erster Linie hat man ein Leben, hoffentlich. Mhm. Und das ist immer schwieriger, je mehr man schreibt, ein Leben zu haben, aus dem man die Ideen schöpft. Deswegen merkt man auch so vielen Debüts an, dass die so toll sind, weil da kommen Menschen wie John Grisham, der hat's gehasst, als Anwalt irgendwie die Fliege an der Wand verklagen zu müssen. Und der schreibt dann diese David gegen Goliath-Geschichten von Anwälten, die ausbrechen aus diesen Riesenkanzleien. Und du merkst das, ja. Irgendwann merkt man aber auch, wenn man nur noch diese Idee verwaltet, die man mal hatte. Und bei mir war das eben so, ja, ich hatte wahnsinnig viele Ziele im Leben. Gemessen an meinen Lebenszielen, sage ich immer scherzhaft, bin ich eigentlich ein ziemlicher Abbrecher oder Versager, weil das, was ich geplant habe, habe ich nicht erreicht. Autor zu werden, habe ich aber nie geplant. Ich habe allerdings schon immer, und das habe ich schon mal gesagt, immer viel gelesen und ich habe immer mir dann die Frage gestellt, oh, steckt denn dir auch so eine Geschichte? Und habe da sehr lange drüber nachgedacht, bis ich meine erste Idee dann tatsächlich gehabt habe. Das war so im Jahre 2000. Und es kann also nicht schaden. Es gibt so, ich glaube, Politiker und Autor. Das sind so die einzigen beiden Berufe, wo man dann auch noch im hohen Alter sagen kann, oh, jetzt geht's los. Ja. Ja. Das ist eben, wenn ich jetzt, sage ich mal, Zehnkämpfer werden will, oder auch wenn ich Teenie-Boyband-Star werden will, hat man so eine andere Halbwertszeit.
Absolut.
Und wenn man unbedingt berühmt werden will. Und es ist halt auch wirklich von Vorteil, dass man in so viele Lebensbereiche reingeschaut hat wie möglich, um dann zu merken, okay, da steckt die Geschichte drin, die einem am Herzen liegt und die man dann eben zu Papier bringt.
Mhm. Bei all dem Grusel, bist du ein romantischer Typ?
Ja, ich glaube schon. Und die romantischsten Filme im Übrigen, alle, die jetzt irgendwie Dating vor sich haben oder so. Und never ever darf man in einen romantischen Film gehen. Das ist so eine romantische Komödie, Feel-Good-Filme. Ja. Völlig, weil du hast überhaupt gar keine Veranlassung näher zu rücken. Schau dir Saw 42 an oder irgendwas, keine Ahnung.
Stimmt, da kuschelt man sich
natürlich, das sind die Dating-Movies. Diese Furcht bringt einen dann zusammen und danach kommt die Entspannung zusammen und dann ist das, das ist tatsächlich etwas, was man im Hinterkopf haben sollte.
Der perfekte Dating-Tipp auch noch, oh mein Gott. Gibt es einen Film, vor dem du dich echt gruselst? Also wo du sagst, wow, Respekt, das ist schon auch Next Level?
Ja, also es gab sogar ein Buch. Den Film habe ich dann gar nicht mehr angefangen. Es gab ein Buch. Und zwar, also Stephen King hat drauf geschrieben, dass es ein Meisterwerk ist. Jack Ketchum ist der Autor. Und das Buch heißt Evil. Und hinten steht auf dem Klappentext drauf, es geht um unfassbare, grausame Verbrechen, die auch sich Kinder gegenseitig zufügen in den 60er Jahren in einer kleinen Stadt in den USA. Oder 50er, 60er Jahre so in dem Dreh. Und dann lese ich und es ist alles schön und es geht in Baggersee und ist also wirklich und ich denke mit jeder Seite, oh Gott, ich will gar nicht, dass es losgeht. Ich will eigentlich so schön, so wie es ist. Und dann gehen die nur in den Keller gemeinsam und dann habe ich aufgehört. Also ich weiß bis heute nicht, was in dem Keller passiert. Und dann denke ich, was? Ich habe doch schon viel Schlimmeres gesehen und gelesen. Was hat mich denn jetzt so getriggert bei diesem Buch? Und dann habe ich recherchiert. Und dann stelle ich fest, das ist die Verarbeitung einer wahren Geschichte. Oh. Und ich habe das gespürt beim Lesen. Das heißt mit anderen Worten, das Buch ist wirklich, wie Stephen King sagt, ein Meisterwerk. Der hat es wirklich geschafft, dieses Grauen so zu transportieren, dass ich gesagt habe, oh, kann ich nicht mehr anfangen. Und es ist mehrfach verfilmt, sogar preisgekrönte Verfilmung. An American Crime, das ist eine Film in der Starbesetzung und dann heißt es nochmal Evil. Und beide Verfilmungen sollen gut sein, aber kann ich mir nicht ansehen. Werde ich, weil ich weiß, es ist genau so passiert, da habe ich dann an der Stelle meine Probleme damit gehabt.
Kann ich komplett
also ein
verstehen.
Buch, was ich empfehlen kann, obwohl ich selber abgebrochen habe.
Wow. Wenn ihr es weiterlest oder schon gelesen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja. Vielleicht spoilern wir es dir dann, wenn es nicht so schlimm war natürlich.
Ja,
Dein Buch Kalendermädchen spielt ja in der Weihnachtszeit. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden sozusagen. Und die Leute lieben es. Also selbst in der so besinnlichen Zeit hat man gerne auch so dieses Doppelspiel dann anscheinend.
Ja, ja. Das ist aber auch so, ich lasse ja so gerne das Grauen einfließen an Orte, die man eigentlich mag. Also auf das Hotels. Ja, ich mag es nicht, wenn es gleich im Schlachthaus beginnt. Ja. Da ist auch die Fallhöhe nicht mehr gegeben. Sondern wenn man weiß, okay, in diesem schönen Hotel, da steht ein toller Weihnachtsbaum. Aber am Ende wird wahrscheinlich nur noch der Weihnachtsbaum dastehen und sonst nichts mehr. Man möchte da eigentlich einziehen, aber eigentlich auch nicht. Und auch bei meinem Buch Der Nachbar, da will man eigentlich in diesem Haus sein. Und da, das habe ich vergessen zu erwähnen, diese wahre Geschichte war der Impuls eben für Der Nachbar, das Buch, wo man eigentlich auch sagt, also eigentlich ist es ja ein cozy Setting, aber man weiß, weiß, da kommt etwas. Ja, das ist ja auch der Horror, der übrigens nah bei der Komödie liegt. Und das habe ich durch Ulmen gelernt. Christian Ulmen, der Jerks gedreht hat. Und der gesagt hat, Jerks, dieses Fremdschämen-Format, das ist ja eigentlich Horror. Ne? Also du guckst zu, du weißt genau, Alter, nee, bitte nicht, nee, nein, nein, nein. So wie nach dem
ist Motto, wie ein Unfall,
geh,
du musst
geh nicht in den Keller, geh da nicht runter, nee, bitte nicht, nee. Und dann machen die das. Oh, und das ist so, das ist wirklich furchtbar. So, das eine Comic Relief, du lachst, und das andere ist so.
Das stimmt eigentlich. Ja, es liegt nah beieinander.
Also, das ist wirklich ein Horrorformat, es liegt nah beieinander.
Aber auch weil du Weihnachten gerade nochmal sagtest mit dem Grusel und das Grauen zieht ein. Man sagt doch auch, glaube ich, an Weihnachten wird doch so viel geschnackselt, gell? Das sehen die immer an den Kinderraten dann. Da rechnen die immer zurück.
Das ist vielleicht auch,
weil man da. Wahrscheinlich gibt es beides.
Ja, wahrscheinlich
die einen trennen sich und die anderen
und die trennen sich
kuscheln ein bisschen
so viel,
mehr. Weil so,
vielleicht
gibt es beides, weil so viel geschnackselt wurde, genau. Was verschenkst du gerne an Weihnachten? Also verschenkst du Bücher?
Ich liebe es, Bücher zu verschenken, aber seitdem ich halbwegs erfolgreich bin mit meinen Büchern, kann ich keine Bücher mehr verschenken. Also ich kriege übrigens auch kaum noch welche geschenkt. Warum? Alle denken, ja, der Fitzer kriegt die eh alle kostenlos von den Verlagen, ja. Jetzt reicht er das weiter, was der, da hat er sich gar keine Mühe gemacht, so, ja. Noch nicht mal Geld ausgegeben, so, ja. Oder sie sagen sich, nee, dem Fitzer brauche ich kein Buch schenken, der kriegt das ja eh alle kostenlos. Das stimmt nicht. Ich habe mich mit Absicht nicht auf irgendwelche Listen setzen lassen, um nicht Tonnen von Büchern zu bekommen, die ich gar nicht lesen will. Ich gehe auch gerne in Bücher rein oder in Buchhandlungen und kaufe die mir dann schon selber. Aber es glaubt mir eben keiner. Insofern,
Also der Appell an alle, die aus der Familie das jetzt hören,
die können mir Bücher schenken. Ich freue mich auch über Bücher, definitiv. Das war früher immer mal so mein Liebling, habe die Weihnachtszeit damit immer sehr gerne verbracht. Und jetzt muss ich mir natürlich dann gezielt Gedanken machen. Worauf ich nie wieder reinfalle, ist dieses hier, wir schenken uns nichts. Ne? Also man müsste mal eine Umfrage machen, was nichts bedeutet. Ja, es ist ungefähr wahrscheinlich wie ich habe nichts anzuziehen, Schatz. Das ist ungefähr das gleiche Nichts.
Ja, kommt mir bekannt vor.
Und du stehst dann wie der einzige Trottel, der sich dran gehalten hat, mit nichts da. Und alle anderen haben irgendwas. Und so, oh, super, danke. Hier, Mont Blanc-Füller, die Soundanlage, schön. Toll. Ja, und du?
Dachte nichts,
dachte nur, die Kinder kriegen was. Ja. Wobei wir das tatsächlich bei uns so machen, dass die Kinder, also die werden überrascht, und bei uns ist es so, dass wir dann auch manchmal was zusammen irgendwie können. Oder wenn wir sagen, wir machen eine Reise zusammen oder sowas, wo wir dann natürlich wissen, wo es hingeht, Kinder kommen mit, aber so der Überraschungseffekt, der ist bei uns so, bei uns Erwachsenen, sage ich mal, so ein bisschen raus.
Ich finde, eh mit Kindern ändert sich Weihnachten auch total. Ja. Oder? Es dreht sich ja eigentlich irgendwie um die Kinder, und man freut sich so, wenn die das auspacken, und das hat so eine Magic.
Total.
Manchmal denkt man dann so, ach so, jetzt, hier habe ich ja auch noch was. Eigentlich ist es dann gefühlt schon um. Ne?
Ja. Es ist auch so, dass das ist übrigens auch der Grund, warum ich habe mir so eine Brille gekauft, die eine Kamera innen drin hat. Da gibt's ja so eine Sonnenbrille mittlerweile oder sowas, die selber Film und Fotos schießen können, auf Befehl mit KI eingebaut. Und sie sehen genau aus wie Sonnenbrillen. Ja, keine Sorge, man kann nicht heimlich filmen, weil da blinkt es so, dann merkst du sofort, was gewinnt. Das Gute ist nämlich, normalerweise stehst du immer wie ein Bekloppter mit dem Handy da und filmst beim Auspacken, beim Kindergeburtstag, also sowas, was eigentlich auch ein bisschen verrückt ist. Aber vielleicht guckt man sich's ja auch irgendwann mal an, keine Ahnung. Ich muss das nicht mehr machen, ich habe das jetzt auf dem Kopf und hab die Hände frei und so.
Idee.
Das ist super.
Mein Mann ist ja so ein
Technik-Freak. Absoluter Gamechanger. Er kennt hundertprozentig diese Brille. Wahrscheinlich hat er sie schon, bin mir relativ sicher.
Er hat so eine VR-Brille. Das finde ich immer.
Die beispielsweise.
Er sitzt dann da immer und macht irgendwie so mit den Händen.
Das ist genial.
Das sieht halt schon echt gaga aus.
Ich weiß. Und ich habe gerade heute, hat mir vorher gesagt, sie wollte, weil ich mal irgendwann gesagt habe, ich finde es auch toll, aber bei der einen, da muss man den Kopf vermessen. Ja, und sonst passt das alles irgendwie nicht.
Wir haben, glaube ich, eine, die
da muss man nicht den Kopf vermessen. Ja, gut, okay, dann habe ich auch gesagt, gibt's eine andere, musst du nicht, dann musst du auch nicht so viel Geld ausgeben, weil sonst liegt das Ding eh dann irgendwann in der Ecke. Aber für mich, ich finde das auch cool. Ich mag auch so eine Technik.
Aber es hat schon auch für alle anderen im Raum was, sagen wir mal, sehr Skurriles. Wenn du dann anfängst,
das Problem ist ja,
so einen Kühlschrank einräumen.
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Also ein bisschen Matrix.
Alle sagen ja, dass es ein Handy bald nicht mehr geben wird, dann alles wird über Brille ablaufen, weil du mit der Brille schon dann eingeblendet bekommst, irgendwie mit Sprachübersetzung. Ja, die hat ja Lautsprecher in den Bügeln hinten am Ohr. Ich glaube es noch nicht so, weil das ist natürlich auch so ein Fashion-Statement, dass das Handy ersetzen wird. Und ich habe auch noch keinen in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit so einer Skibrille vorm Kopf gesehen, der dann. Also,
wir sprechen in ein paar Jahren und dann sagen wir doch,
sein,
oh mein Gott.
Kann sein, aber das ist schon, also befremdlich. Zu Hause würde ich mir das ja auch noch aufsetzen.
Ja.
Aber in der Öffentlichkeit, ja. Wobei ich habe auch damals als kleiner Junge immer gelacht, wenn die mit diesen riesen Kopfhörern durch die Gegend gerannt sind.
So,
und mittlerweile ist das
alle.
Total on vogue. Also.
An Heiligabend, ugly Christmas Sweater oder schick?
Ach, so eine Mischung. Also es ist nicht so, dass ich da im Jogger oder irgendwie da sitze. Wir haben mal auf das Familienfoto uns wunderbar hässliche Pullis angezogen, ja. Aber ansonsten, nee, also so smart casual würde ich sagen. Also keiner von uns sitzt da jetzt im Abendkleid oder im Smoking, aber jetzt auch nicht so, dass das als Sonntagnachmittag
nicht in der Adilette
vielleicht jetzt mal zufällig dem Postboten aufgemacht, ne? Also das so ist es auch nicht. Mhm.
Glühwein oder Kakao?
Eigentlich weder noch. Wir sind da eher so die Gin Tonic Moskau Mule Fraktion. Da wir weder Wein noch Bier trinken, das schmeckt uns nicht.
Warum
so.
Auch, ja.
Ja, und
Skinny Bitch ist auch noch super, da kriegt man keine Kopfschmerzen.
Ach so, ich hatte jetzt gedacht, du rührst was an. sind aber
auch gut,
dann doch eher, ja, und wegen der Kinder meistens aber auch komplett ohne Alkohol. Also da gibt's dann mal, die trinken ja zum Glück sehr viel Wasser und gar nicht so auf Säfte aus, ja, aber gut. Ja, das ist ganz gut und muss sich auch gar nicht so fernhalten, aber da wünschen sie sich dann schon irgendwie Limo und Sprite, Fanta oder irgendwas. Und
machen, gell?
Das ist dann quasi,
ja. Ja. Gans oder Kartoffelsalat mit Würstchen?
Ja, und das ist so lustig, weil letztens haben wir, weil es ein absoluter Hack-Mack war, eine Gans bestellt.
Mm.
Ja.
Stimmt, gibt's jetzt so to go, ne?
Ja, genau. Mhm. Und das haben wir ausprobiert so. Und da wurde uns dann gesagt, schlecht, die kommt nicht am 24., die kommt erst am 27. Die kam auch am 27.
Nein.
Und war voll verfault. Aber das war wirklich, also wir hatten Pech einfach. Sonst ist alles super gewesen. Und dann waren wir 24, war zum Glück noch ein Tag, wo man, also war jetzt kein Sonntag.
Ja.
Also haben wir, das weiß ich, was wir schnell kaufen konnten, waren Kartoffeln mit Würstchen. Das war so super. Also weil es war easy. Die Kinder haben es geliebt, wir haben es geliebt, wir haben gesagt, das machen wir jetzt nur noch. Also mit anderen Worten, also dieser Fehler sozusagen hat dazu geführt, dass wir jetzt auf Kartoffelsalat mit Würstchen.
Die Schwäche ist in eine Stärke geturnt, sozusagen.
Total.
Ach, das ist gut. Ja, aber ich finde auch, das ist ja immer eine wahnsinnige Vorbereitung.
Ja.
Diese ganze, ich esse die auch wirklich gerne, aber ich finde, es ist so undankbar für die Person, die in der Küche steht. Bei uns ist es wirklich Mama, also meine Mama und mein Papa. Und dann ist das gefühlt in 20 Minuten erledigt.
Das find ich
die
ja
Kinder haben eigentlich
Kochen.
Gar keine Lust zu essen und dann denkst du so, okay, für was, ne?
Ja.
So am Ende. Sebastian, über was wir alles gesprochen haben, deine Bücher, die Verfilmungen, die Projekte, die du hast, die Shows, deine Tour. Da fragt man sich ja schon ein bisschen, was soll da jetzt noch kommen?
Ja, diese Frage habe ich mir ja nie so gestellt. Beziehungsweise ich hatte immer ganz andere Ziele und habe mich dann darüber gefreut, was am Wegrand eigentlich für viel schönere Sachen, an die ich nicht gedacht habe. Das glaube ich eben auch, man kann das Leben nicht planen. Das ist übrigens parallel wirklich so, wie ich in einem Buch schreibe. Ich habe einen kompletten Plan, ich habe ein Exposé von 20 Seiten. Ich meine, jeden Handlungsstrang zu kennen und die Figuren, also 60 Seiten machen die, was sie wollen, das Buch wird ganz anders. Ich muss mich davon lösen. Ich glaube, ohne diesen Plan würde ich nie anfangen, das Buch zu schreiben. Deswegen brauche ich den Plan, aber man muss eben auch dann irgendwann den Mut haben und ich habe dann schon manchmal ziemlich einen Schiss nach dem Motto, wird das jetzt, wird das überhaupt eine Geschichte am Ende? Man muss halt den Mut haben, loszulassen. Ich habe jetzt kein großes Lebensziel, weil ich auch gemerkt habe, klar, wenn ich jetzt unbedingt ins Weltall fliegen wollte, dann mache ich das eben aber halt mit der Fantasie und kann dann trotzdem quasi neben Elon Musk irgendwo auf dem Weg Richtung Mars sein. Theoretisch ist es denkbar und das reicht mir ehrlich gesagt aus. Also ich muss da jetzt nicht nach oben geschossen werden. Mhm. Also ist das so ein bisschen, dass ich immer nach neuen Möglichkeiten suche, Geschichten zu erzählen und auch die nicht notwendigerweise aufs Buch beschränkt sein müssen. Und ich will mich halt auch nicht wiederholen, nur weil ich jetzt eine 360-Grad-Tournee hatte, auf einer 360-Grad-Bühne durch die Arenen und die sehr erfolgreich war, will ich nicht das nochmal machen. Sondern was habe ich noch nie gemacht? Open Air habe ich noch nie gemacht. Das nächste Mal hat mir jemand erzählt, es gibt so einen alten Bergwerkstollen, 600 Meter tief in der Erde, da könnte ich die tiefste Lesung der Welt machen beispielsweise, finde ich auch cool. Da passen zwar natürlich nur dann 400 Leute rein, aber warum nicht? Dann plane ich so eine Back-to-the-Roots-Tour durch Buchhandlungen, mit denen es angefangen hat. Beispielsweise in Rostock haben wir schon ausgemacht.
Mit dem SEK.
Wo die fünf Leute waren. Da bin ich dann wieder. Und
wahrscheinlich 500 oder 5000.
Nee, weil wir machen in der Buchhandlung selber, da passen jetzt auch nicht mehr als 100 Leute rein, wenn die sich stapeln. Aber tatsächlich möchte ich dann wieder back to the roots gehen. Und dann, ich suche immer nach neuen Möglichkeiten. Das Buch gibt mir halt wahnsinnig viele Freiheiten, die Geschichten zu erzählen. Und man muss auch nicht so viele Leute überzeugen, wie wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich würde jetzt gerne einen Film produzieren. Ja, da muss ich ja von den Finanziers bis den Schauspieler, Regie und und. Da habe ich auch eine absolute Hochachtung vor. Da ist jetzt Bücher, also zumindest der Schreibprozess, sehr, sehr viel einfacher.
Mhm. Was lustig war, wir haben ja über Dating-Tipps eben gesprochen. Das ist also ein bisschen Dating-Doktor jetzt hier bei uns im Podcast. Aber weißt du, was lustig ist? Du hast ja damals meinen Mann Felix vom Radio, also sag mal, du warst der Impuls, ihn vom Radio in Berlin ein bisschen wegzulotsen nach Hannover.
Richtig.
Und von Hannover ging es dann nach Frankfurt.
Ja.
Und ich bin ja Frankfurter Mädchen, da haben wir uns kennengelernt. Das heißt, ohne dich hätten Felix und ich uns gar nicht kennengelernt.
Vielleicht nicht.
Danke
auf dem
dafür
Weg.
Gerne.
Das freut mich auch sehr. Und Felix, ich hatte ja Felix gehört zu einem Zeitpunkt, wo ich als Berater bei Netradio Antenne Hannover, ich glaube, die heißen jetzt nur noch Antenne, tätig war und wo wir auf der Suche nach neuen Moderatoren waren. Und ich habe den gehört auf einer einst sehr, sehr erfolgreichen Frequenz, die dann nicht ganz so erfolgreich war. Er hatte eine Call-In-Show gehabt. Mhm. Zumindest hat er sehr viele Hörer on air genommen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Call-In-Show war. Und ich habe gemerkt, Mensch, er redet unglaublich natürlich mit denen. Etwas, was man kaum findet, eine super Stimme, macht das perfekt. Und Fun Fact kann ich ja noch erzählen. Da gibt es noch eine Geschichte hinter der Geschichte. Weil ich habe dann mit den Verantwortlichen in Antenne geredet, die, glaube ich, alle gar nicht mehr da arbeiten. So. Und habe denen gesagt, da gibt es einen, den Felix, der ist unglaublich gut. Hört euch den mal an. Ja, der ist gut, aber der Sender, was hat denn der für Quoten und die Show und so? Und da war es mir irgendwann zu blöd. Da habe ich gesagt, pass mal auf. Wir haben selber eine Internet-Marktforschung laufen lassen. Der hat eine 92% Approval-Rate. Habe irgendeinen Quatsch erzählt von irgendwelchen Zahlen. Ach so, ja, nee, dann nehmen wir den. Ja, super.
Das ist ja auch, also, so,
weil ich dachte, wenn ihr euch selber über die Qualität kein Bild machen könnt und ihr braucht Zahlen, na gut, dann denke ich, habe ich mir welche ausgedacht. Und man muss halt sagen, die haben mich dann eingeladen und ich habe allenfalls sozusagen die Tür ein bisschen angelehnt und Felix ist dann da durchgerannt und hat sie
so
begeistert. Hatte super Quoten natürlich. Also alles das, was ich geflunkert habe, hat er sofort eingelöst. Ja. Und dann ist er ja gleich zur FFH weitermarschiert und so hat sich dessen super Karriere entwickelt. Aber er wäre auch ganz alleine im Radio einen Star geworden und die hätte er auch anders kennengelernt, glaube ich. Aber vielleicht war ich ein kleiner Katalysator dabei.
Wenn er in Berlin geblieben wäre, wer weiß es nicht.
Ja, weiß ich aber nicht in Berlin. Ich glaube schon, dass er da zu höheren Berufen war. Insofern ja eine sehr schöne Verbindung, die sich da aufgetan hat.
Sehr schöne Side-Story auf jeden Fall. Sebastian, jetzt sind wir eigentlich am Ende des Podcasts, aber also dich kann ich ja eigentlich jetzt so gar nicht gehen lassen. Man braucht ja immer am Ende eigentlich auch von so einem Horrorfilm, da wird ja nicht geheiratet. Da braucht man eigentlich einen Cliffhanger. Also irgendwas brauchen wir jetzt. Irgendwas, oder ist irgendwas, oder ist was Schlimmes passiert heute
was Schlimmes
schon?
Passiert?
Oder könnte hier noch was Schlimmes passieren? Also einen Weihnachtsbaum haben wir noch nicht, wo wir eben überlegt hatten, ob der bleibt und alle anderen weg sind.
Haben wir noch nicht, nee, aber.
Die Monster habe ich auch schon kurz gesucht.
Die Frage ist natürlich, ob wir jetzt etwas gemacht haben mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt, vielleicht was Komisches an sich feststellen, weil das Ganze gar kein Podcast war, sondern ein psychologisches Experiment und wir haben halt zwischen jedem zweiten Wort unhörbar so Subliminals gefunkt, die Gehirnströme aller verändert haben, die uns zugehört haben.
Oh.
Das könnte natürlich sein und wenn irgendwas jetzt bei Ihnen daheim oder egal wo Seltsames passiert, Sie seltsame Dinge sehen, es könnte halt damit zu tun haben, dass wir hier diesen Podcast aufgenommen haben.
Sebastian Fitzek, ich danke dir. Es war wunderschön.
Sehr schön, wunderbar, sehr gerne. Große Freude, danke.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.